für dich Heimat? Nimm dir mal einen Moment Zeit und sprich mal mit deinem Sitznachbarn darüber, was du mit dem Wort Heimat verbindest. Und wenn du keinen Sitznachbarn hast, nimm den vor dir. Was ist dein erster Gedanke zum Thema Heimat? Das Gespräch könnt ihr nach dem Gottesdienst gerne fortsetzen. Was ist für dich Heimat? Nach Kassel kommen mehr als 1 Million Menschen im Jahr, um hier Urlaub zu machen. Falls du also sagst, Kassel und Region ist meine Heimat, dann lebst du dort, wo andere Urlaub machen. Herzlichen Glückwunsch. Viele von uns sind natürlich Zugezogene und auch nur für kurze oder längere Zeit zwischendurch hier. Heimat ist jedenfalls mehr als ein Ort. Heimat ist eine Sehnsucht. Heimat ist ein Gefühl. Für mich ist regional Norddeutschland, Hamburg, Heimat. Für mich riecht Heimat nach Alsterwasser und Elbe. Ich brauche dieses Salz in der Luft und das Meer vor Augen. Und wenn das nur im Alsterhaus ist, dass man auf die Binnenalster schaut oder an den Landungsbrücken sitzt und die großen Schiffe beobachtet oder auf Helgoland Wind und Wetter um sich wehen lässt, Helgoland, Kreis Pinneberg, in Pinneberg bin ich geboren. Aber wo fühlst du dich beheimatet? Heimat ist eine Sehnsucht nach einem Ort, der dir vertraut ist. Ein Ort, den man dir nicht erklären muss, wo du keinen Navi brauchst und keine Landkarte. Heimat ist die Muttersprache des eigenen Lebens. Wie man eben bei uns schnackt oder klönt oder in Hessisch halt schnuddelt. Und wo man natürlich Berliner ist und keine Pfannkuchen oder umgekehrt. Wo man weiß, was ein Feudel ist und ähnliches. Doch nicht erst durch das Leben in 7 verschiedenen Bundesländern in meinem Leben bisher, weiß ich, Heimat ist nicht unbedingt ein Ort. Heimat ist eine Sehnsucht. Denn die wenigsten von uns wohnen ihr Leben lang an dem Ort, wo sie geboren wurden. Was Heimat ist, das muss man erstmal durchbuchstabieren, Buchstabe für Buchstabe. Und zwar im Leben. Im Kapitel 3 der Klagelieder Jeremias, da buchstabieren Menschen tatsächlich durch, was es bedeutet für sie, fern der Heimat zu leben und was Heimatlosigkeit für sie bedeutet. Die verschleppten Israeliten, die Exilierten, die fern der Heimat leben, buchstabieren das durch, kauen es Buchstabe für Buchstabe. Tatsächlich, das Hebräische hat 22 Buchstaben und in diesem Klagelied wird jeder Buchstabe 3-mal gekaut, deshalb hat er 66 Verse und am Anfang jeder Zeile steht der Buchstabe. Und ich habe mich entschieden, nicht alle 66 mit euch zu kauen, sondern nur 6 Verse, nur 2 Buchstaben aus diesen 66 Strophen darüber, was bedeutet Heimatlosigkeit. So singen das die alten Israeliten. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit denken, das ist Wermut und Gift. Ständig denke ich daran und tief bin ich gebeugt. Dies werde ich zurückbringen, mein Herz, darum werde ich hoffen. Es sind die Gnadenerweise des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Mein Einteil, meine Heimat ist der Herr, habe ich gesagt. Darum werde ich auf ihn hoffen. Damit wir uns keine falschen Vorstellungen machen, die ersten Sänger dieses Chorliedes, die leben äußerlich nicht in provisorischen Zelten, nicht in einem Flüchtlingslager, sie leben auch nicht in einem Gefängnis, sondern äußerlich sind sie zwar im Exil, aber sie haben ein Zuhause. Sie haben sich Häuser gebaut, sie haben Gärten angelegt, gepflanzt, sie haben ihre Heimatlosigkeit kompensiert äußerlich. Die Verschleppten richteten sich Häuser an, pflanzten Gärten, heirateten Einheimische, ganz wie Jeremia es den Ältesten in einem Brief in Jeremia 29 geschrieben hat. Denn Heimatlosigkeit können Menschen kompensieren. Durch schöne Dinge. Durch ein Haus, einen Garten, Blumen oder was du schön findest. Und doch bleibt Heimatlosigkeit eine innere Sehnsucht. Dieser Gedanke im Text, dass es bitter ist. Wenn die Beter nämlich an ihre Heimat denken, dann fühlt sich das bitter an. Es macht sie bitter. Es deprimiert sie, fern der Heimat leben zu müssen. Und deshalb hoffen sie, sie warten und warten und warten. Sie irren umher. Worauf sie wirklich warten, wird gar nicht gesagt. Doch die innere Beheimatung fehlt. Nach meinem Eindruck spüren viele Menschen Heimatlosigkeit. Äußerlich vielleicht nicht sichtbar, äußerlich können Menschen ganz aktiv sein und beschäftigt, auch an ihren Häusern und ihren Gärten, oder ganz mobil sein und agil und beim beruflichen Aufstieg beschäftigt sein oder im Studium oder einfach nur im Alltag beschäftigt sein. Doch viele Menschen spüren eine innere Heimatlosigkeit, warten, ohne zu wissen, worauf genau. Und vielleicht wird das besonders morgens einem bewusst, nach dem Aufwachen, wenn der nächste Tag bevorsteht, auch wenn die Agenda voll ist, aber das Herz leer. Wenn unklar bleibt, wo hat meine Seele Halt? Wo bin ich verankert? Wann fühlst du dich innerlich verwurzelt und verankert und wann getrieben und heimatlos? Die alten Israeliten haben in ihrer Geschichte mehrfach Erfahrung von Flucht und Vertreibung erlebt. Sie erzählen das, wie die alten Israeliten freiwillig erstmal nach Ägypten gegangen sind, um dort als Gastarbeiter zu arbeiten, weil es ihnen dort besser ging. Aber dann hat sich das gesellschaftliche Klima in Ägypten geändert und die Arbeitsbedingungen wurden immer fremdenfeindlicher. Und sie haben sich wieder auf die Flucht begangen. Die alten Israeliten erzählen von der Sehnsucht nach dem verheißenen Land und von ihrer erfolgreichen Flucht aus Ägypten ins Israel. Aber dann ist die Geschichte ja nicht zu Ende gekommen, sondern sie erleben Kriege und den Verlust ihrer Heimat erneut und wieder und fliehen in den heutigen Irak. Nach Babylonien werden sie verschleppt. Und dort werden diese Klagelieder geschrieben. Es gibt viele Gründe für das Volk Israel, Klagelieder zu schreiben. Heimatlosigkeit ist kein Popschlager. Das ist kein sanftes Adventslied. Das ist hart, das ist bitter. Und deswegen erzählen das auch ihre Erinnerungen. Der Gedanke an meine Not und Verlassenheit macht mich bitter und vergiftet mein Leben. Trotzdem muss ich ständig daran denken und das wühlt mich bis ins Innerste auf. So übersetzt es die Basisbibel. Und wie mag es äußeren Flüchtlingen gehen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden, weil sie Angst haben vor Hunger, Krieg, Verfolgung, Folter oder der Armut in ihrem Land? Nach Angaben der Vereinten Nationen, der UNO, sind aktuell weltweit auf dieser Welt 122 Millionen Menschen vertrieben. Und das ist die höchste Zahl, die jemals registriert wurde. Die meisten Menschen sind innerhalb ihres Landes vertrieben. Gegenüber 2012 hat sich diese Zahl übrigens verdreifacht. 36 Millionen Menschen auf dieser Welt leben außerhalb der Landesgrenzen, wo sie geboren wurden, wo sie dazugehörten. Und durchschnittlich machen sich jeden Tag 52.000 Menschen auf den Weg, auf der Suche nach äußerem Frieden, nach äußerer Sicherheit, nach einem neuen Leben jenseits des eigenen Landes. Und die Adventsgeschichte, die biblische Geschichte von Maria und Josef ist ja auch eine Fluchtgeschichte. Maria durch den Dornwald ging, haben wir gerade gehört. Maria und Josef leben nicht in ihrer Heimatstadt. Sie müssen erst zur Volkszählung nach Bethlehem. Und als dann das Kind geboren ist, dann machen sie es nicht schön, sich in Bethlehem und bauen ein schönes Haus und legen einen Garten an, sondern sie werden politisch Verfolgte und fliehen nach Ägypten aus Angst vor dem König Herodes, der dem Leben des Kindes nachjagt. Klagelieder 3 betet, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit denken ist Wermut und Gift. Ständig denke ich daran und ich bin tief gebeugt Oder anders gesagt, der Gedanke an meine Not und Verlassenheit macht mich bitter und vergiftet mein Leben. Trotzdem muss ich ständig daran denken, das wühlt mich bis ins Innerste auf. Aber dieses Klagelied der Heimatlosen dreht sich in ein Vertrauenslied. Der nächste Buchstabe singt von einer anderen Perspektive. Vielleicht ist sogar die Sehnsucht nach der Heimat kraftlos geworden oder die Hoffnung erschöpft. Aber wie ein Sonnenaufgang singt das Lied auf einmal die Gnadenerweise von Gott, die Gnadenerweise Jahwes, die sind noch lange nicht am Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Wie ein Sonnenaufgang, hier übrigens über den Dächern unserer Gemeinde. Gnade steht hier nicht wie ein Wort auf dem Papier. Gnade ist hier im Plural. Deshalb habe ich übersetzt Gnadenerweise. Eigentlich müsste man Gnaden sagen. Das Wort kennen wir gar nicht, weil wir Gnade als ein Wort ansehen. Aber hier ist Gnadenerweise. Das ist nicht nur eine Haltung und ein Empfinden, sondern auch Worte und Taten. Und gerade für geflüchtete Menschen ist es Gnade, wenn ihnen in der Haltung des Respekts begegnet wird und mit Taten, mit tatsächlicher Hilfe. Und die Gnaden Gottes gibt es nur im Plural, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Gott ist immer wieder gerne gnädig. Und diese Gnadenerweise Gottes sind noch nicht am Ende. Das singen diese alten Chorsänger. Gott liebt es Menschen, die heimatlos geworden sind, die sich innerlich heimatlos fühlen oder äußerlich oder beides, gnädig zu sein. Und seine Gnadenerweise sind jeden Morgen neu. Neu, unverbraucht, frisch. Mit jedem neuen Sonnenaufgang, mit jedem neuen Morgen wird das Chaos beseitigt, besiegt und an jedem neuen Morgen wartet die Gegenwart Gottes auf diese Beter. Und wenn die Bibel neu sagt, das sagt sie nicht häufig, aber wenn sie es sagt, sagt sie es gehaltvoll, meint sie eine neue Qualität. Wenn Gott ein neues Herz gibt, einen neuen Bund schließt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann sind das gewaltige Verheißungen für etwas, was nur Gott schenken kann, was er nur bewirken kann. Und wenn du abends mit Sorgen und Ängsten ins Bett gehst, dann kannst du hoffen, dass morgen ein neuer Tag ist. Und dass Gottes Güte morgen frisch ist, unverbraucht, neu, dass sie wieder da ist. Dass Gott es liebt, gnädig zu sein, morgen und heute. An jedem Morgen ist es dein Erbarmen, das neu ist. Deine Treue ist groß, das singen sie. Und der Inhalt der Gnade Gottes ist seine Treue, seine Verlässlichkeit, seine Beständigkeit, dass er da ist. Und so bekommt die Heimat in diesem kurzen Abschnitt eine neue Adresse. Denn wer Gott vertraut, zieht um. Wer sich auf Gott verlässt, wohnt an einem anderen Ort. Auf einmal ist das Klingelschild ein neues. Gott wird zum Heimatgeber. Der Beter sagt, mein Anteil, mein Landanteil, meine Heimat ist der Herr. Darum werde ich auf ihn hoffen. Hebräisch steht hier Chalki und das meist heißt eigentlich das Wort Landgabe. Also tatsächlich mein Landanteil, der einem Einzelnen gegeben wird, einem Stamm oder einem Volk. Mein Land ist Gott. Der Beter begreift, dass das Leben, das im Exil stattfindet, fern der Heimat, ob das nun das babylonische Exil ist oder das nordhessische, es ist ein irdisches Exil. Er geht gedanklich viel weiter. Es geht gar nicht darum, ob ich in Hamburg zu Hause bin, in Berlin, in Kassel oder wo auch immer auf dieser Welt, sondern wenn ich heimatlos bin, dann bin ich heimatlos auf dieser Erde. Und zwar überall. Der Beter betet auf einmal, Gott, du bist mein Land. Gott, du bist da, egal wo ich lebe und wohne. Gott, du bist meine Heimat. Das gute Leben erschöpft sich dann nicht mehr in dem eigenen Garten, die eigene Landscholle, das eigene Haus, die alte Heimat, der man nachtrauert, so schön das auch gewesen sein mag, sondern eine neue Heimat, die immer mitzieht, die immer da ist, wird den Israeliten geschenkt und lässt diese Sehnsucht des Heimatlosen endlich zur Ruhe kommen. Das gibt Orientierung. Das schenkt der Seele Ruhe. Das beheimatet dich in Gott. Stell dir vor, Heimat ist kein Ort, sondern eine Person. Gott ist meine Heimat, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Für die Israeliten ist das eine enorme Entwicklung. Nicht mehr Krieg, um das heilige Land zu führen, sondern Gott, bei Gott zu Hause zu sein, überall auf der Welt. Und sogar in der Fremde mit Gott leben zu können. Dieser Text ist ja in einer Zeit geschrieben, in der der Tempel zerstört war, in der das eigene Land besetzt war, in der die Staatlichkeit Israels verloren war. Es gab kein Israel mehr, es gab auch keinen König mehr, da war im Gefängnis. Und wenn das innere Prozesse sind, dass etwas Äußeres nicht mehr nötig ist, dann beten die, ich kann bei Gott mit einem reifen, erwachsenen Glauben zu Hause sein. Wir gehören doch zu Gott, sagen die Beter, zu seiner Familie. Und Gott wünscht, dass du zurück nach Hause kommst. Und vielleicht bist du längere Zeit deine eigenen Wege gegangen. Hast es meine Zeit ohne Gott versucht. Oder fern von Gott. Oder dich abgelöst von dem Glauben, in dem du aufgewachsen bist und der Gemeinde, in der du aufgewachsen bist. Oder der Familie, in der du aufgewachsen bist und aus der du dich auch lösen musstest, um deine eigenen Werte, deinen eigenen Weg, deinen eigenen Glauben, deinen eigenen Gott zu finden. Gott möchte dein Heimatgeber sein. Der Gott, der Schöpfer aller Menschen ist, der Ursprung aller Menschen ist, möchte, dass du wieder zurück nach Hause kommst, freiwillig. Wir kommen von Gott, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Und wir sind eingeladen, nach unserem Erwachsenenwerden, der Phase der Emanzipation von Gott, wieder zu ihm zurückzukommen, beheimatet zu werden in ihm. Wir haben bei den letzten Taufen von älteren Erwachsenen gehört, wie sie einen langen Weg hatten in ihrem Leben, um Glauben an Gott in der Familie wahrgenommen, aber dann verloren zu haben und am Ende wieder geschenkt bekommt, wieder zu entdecken. Wenn Jesus dein Heimatgeber ist, dann ist das ein ganz neues Heimatgefühl. Wenn diese Beheimatung lebendig wird, dann kann auf einmal der Platzhirsch im Idealfall sein Revier aufgeben. Er muss keine Erbhöfe mehr verteilen. Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es war. Du musst auch nicht mal mehr um Land Krieg führen oder um irgendetwas anderes. Du kannst die Heimatlosigkeit kompensieren, denn wer bei Gott Heimat findet, findet ein ewiges Zuhause. Das ändert den Alltag. Das macht mobil. Wer Jesus als Landgabe entdeckt, ist ortsunabhängig und hat genug. Mehr als jeder Garten Ernte geben kann. Eine Theologin dichtet, Heimat bleibt in dieser Welt ein bisschen wie Exil. Denn ganz zu Hause sind wir nie, doch unterwegs auf unserer Reise ist nach Hause kommen unser schönstes Ziel. Heimat ist eine Sehnsucht. Sie fehlt mir und ich fehle. Heimat ist der weite Himmel, sein Zelt, ein Dach für meine Seele. Gott, du bist meine Heimat. Mit dieser Verheißung, mit diesem Gedanken möchte ich mit euch den dritten Advent begehen. Und ich möchte euren Wochenanfang verändern, ja sogar den Morgen. Denn das wird Folgen haben. Wenn du morgen aufwachst, dann kannst du zu dem beten, der dir Heimat gibt. Der dich beheimatet. Bei dem du zur Ruhe kommen kannst. Vor der ganzen Irritation und Unruhe im Leben. Du kannst ihm dich anvertrauen. Neu. Jeden Morgen neu. Und wenn Gott unsere Identität und Heimat ist als Christen, hat das auch Folgen für uns als Gemeinde. Dann sind wir nämlich als Gemeinde Heimatgeber. Dann können wir weltoffen sein, weil wir in Gott beheimatet sind. Dann können wir Gemeinde für andere sein, für Menschen, auch für Flüchtlinge, für Suchende, für jeden Menschen. Wir öffnen dann unsere Gemeinderäume weiterhin, unsere Gemeindekasse. Unsere Gemeindeprogramme, die öffnen sich. Ein herzliches Willkommen für alle, die auf der Suche nach dem Heimatgeber sind, die nach Gott auf der Suche sind, die vielleicht vor Krieg und Armut fliehen oder auf der Suche nach innerer Heimat sind. Für alle, die sich noch lösen müssen von alten Bindungen, die ihnen nicht gut tun und neue Bindungen suchen. Diese Gemeinde und viele Gemeinden werden noch Heimatgeber sein für viele, nicht nur im Advent. Denn es ist Gottes Gemeinde und er ist der Heimatgeber für alle Zeiten. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, mein Land, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gott ist meine Heimat, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Das schenke Gott dir und uns im Advent. Amen. Und wenn wir als nächstes ein gemeinsames Lied, ein Adventslied singen, dann richten wir eine Bitte zu Gott mit dramatischen Worten, drückt dieses Lied diese Sehnsucht aus. O Heiland, reiß die Himmel auf. Gott soll alles beseitigen, was ihn hindert, zu uns zu kommen. Alles, was den Erlöser noch hindert, zu kommen. Der Jesuit Friedrich Speer hat das Lied vor etwa mehr als 400 Jahren, 1622, drucken lassen. Und in seiner Zeit hat er gegen Folter protestiert und Ungerechtigkeit, auch gegen Ungerechtigkeit gegenüber Frauen in seiner Zeit, die als Hexen verbrannt wurden. Hat einen dramatischen Hintergrund, dieses Lied. Und für die Rettung in seinem Lied stehen ganz positive Bilder. Da soll Gott Tau schenken und Regen und eine Blume und eine Wurzel. O Heiland, reiß die Himmel auf. Und nach diesem Lied setzen wir dann fort. Ole wird mit uns Fürbitte halten und wir werden ein Lied singen, das darum bittet, dass Gott in diese Welt kommt, die wirklich erlösungsbedürftig ist. Und bevor wir singen und der Chor mit uns gemeinsam singt, nach vorne kommt, möchte ich mit eigenen Worten noch beten. Guter Gott und Vater, danke für deine Güte und Treue. Jeden Morgen möchtest du uns begegnen und beschenken. Mit deiner Gegenwart und mit deiner Nähe. Gott, werde du vielen zur Heimat, zum Zuhause, jeden Morgen neu. Vater im Himmel, du bist meine Heimat, gerade wenn das Leben sich ungemütlich anfühlt, einsam, getrieben oder sogar heimatlos. Gerade wenn wir Unruhe spüren und Ruhe vermissen und Zufriedenheit, bitte ich dich, komm mit deiner Güte, komm mit deinem Frieden. Schenke Gedanken der Hoffnung, schenke Gefühle der Zuversicht. Reiß die Himmel auf, komm herab mit deinem guten Geist. Das bitten wir in diesem Advent und jetzt an diesem Morgen. Amen.